Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Alien Romulus von Fede Alvarez, mit Longlegs von Oz Perkins und mit Blink Twice von Zoe Kravitz. Was verbindet diese drei Filme? Nun, sie sind allesamt schlecht. Sie sind alle drei nicht originell. Ihnen fehlt eine zündende Idee. Es ist derzeit das größte Problem von Filmen, dass sie keine gute Idee haben, die sie dann auch ausführen können, die in einer durchgängigen Erzählung Sinn ergibt. Der große französische Schriftsteller Michel Houellebecq sagte mal in einem Gespräch, dass er nur alle paar Jahre eine Idee habe, aber diese sei dann richtig gut. Und wer seine Romane kennt, wird gleich zustimmen und wissen, wovon die Rede ist. Es geht hier nicht darum, dass diese Filme keine Einfälle hätten. Oder nehmen wir besser dieses alte Wort. Es geht nicht darum, dass die Filmemacher nicht genügend Grillen im Kopf hätten. Also verschrobene Gedanken, Flausen. Aber aus all diesen Grillen und Einfällen und Flausen wird keine Idee, die durchgängig verfolgt wird. Diese Filme kranken daran, dass sie aus vielen verschiedenen Teilen, Versatzstücken bestehen, irgendwie dann ein Ganzes ergeben sollen. Aber wenn man ein bisschen mal an der Oberfläche kratzt, merkt man, dass das alles nicht zusammen funktioniert oder völlig ins Leere läuft. Wenn wir an einen Film wie Alien von Ridley Scott denken, dann merken wir gleich, wir haben es da mit einem sehr geradlinigen Film zu tun, der zudem zwei, drei ganz große Fragen des Lebens aufgreift und dies dann durchexerziert. Das ist ein Film, an den wir uns deshalb heute auch noch so gut erinnern. Es sind nicht nur die eindrücklichen Bilder. Es ist etwas abgedroschen zu sagen, aber dennoch ist es wahr. Heute ist das Filmemachen sehr parallel zu setzen mit den Large Language Models, also den KIs, die Texte generieren können, wenn man ihnen ein paar Stichwörter hingibt, wenn man ihnen eine kleine Anweisung promptet, dann legen sie los. Etwas Originelles kommt dann nicht zustande. Und wenn diese LLMs mal nicht weiter wissen, dann fabulieren sie. Irgendwie wird schon die Seite voll werden und wird ein Text dabei herauskommen. Ganz ähnlich ist das jetzt mit diesen Filmen. Man hat ein paar Einfälle, hat manches gesehen, würde gerne dies und das wieder aufgreifen und dann promptet man sich einen Film zurecht. Die Macher haben sehr viele Grillen im Kopf, aber keine klare Idee. Bei Alien Romulus ist das wunderbar zu sehen, denn zunächst einmal sieht es so aus, als gäbe es da eine tatsächliche Idee, aber es bleibt dann ein Einfall, nämlich junge Menschen schuften auf einer Minenkolonie im All, sie sind da quasi versklavt und sie suchen dringend nach einem Ausweg. Und so unternehmen sie einen Fluchtversuch mit einem Raumschiff. Dies funktioniert zunächst auch einigermaßen gut, bis sie dann dort einem sehr bösartigen Alien begegnen. Werden sie überleben? Wenn ja, wie viele? Das ist das Einzige, was sich dann noch als Frage stellt. Der Ursprungsgedanke wird nicht mehr weiter verfolgt. Sie könnten an Bord auch dem Serienkiller Longlegs begegnen und vor dem fliehen. Dann würde der Film genauso funktionieren und genauso wenig Sinn ergeben. Mit der Figur Alien, die Ridley Scott geschaffen hat mit H.R. Giger und anderen zusammen, haben wir ja eine ganz ikonische Figur, die im Prinzip die Personifikation von Entfremdung, Alienation ist. Damit wird aber überhaupt nichts gemacht. Hier ist das Alien einfach irgendein tötendes Ungeheuer. Die Originalität, die jeder Folgefilm auch noch hatte, dass man nochmal einen neuen Ansatz, eine neue Perspektive eingenommen hat. Auch das können wir hier suchen, aber wir werden es nicht finden. Es ist eigentlich so ein Konglomerat aus den vier Alien-Filmen, die es gibt, plus noch Prometheus. Handwerklich ist das einigermaßen einwandfrei ausgeführt, aber bis auf die Sequenz mit der Schwerelosigkeit in diesem Film, die wirklich sehr, sehr beeindruckend ist, gibt es eigentlich kein neues Bild. Wir sehen diesen Film, sehen, das ist jetzt ein sehr junger Cast und denken uns, ja, das hat wohl irgendwie mit dieser Gen Z zu tun, mit ihren Ängsten und Sorgen, aber vielleicht auch nicht. Irgendwie, das ist das Wort unserer Zeit. Wenn man sich selbst keine Mühe geben will, weiter nachzudenken, dann greift man auf das Wort irgendwie zurück. Der Film ist irgendwie politisch, irgendwie gruselig, irgendwie problematisch. Ja, aber wie denn? Zoe Kravitz hat mit ihrem Film Blink Twice auch einen irgendwie gesellschaftskritischen Film drehen wollen. Das Szenario ist beinahe schon bekannt, denn wir haben es mit einer einsamen Insel zu tun, einem merkwürdigen Milliardär, der ein sehr brutales Verhalten in der Vergangenheit an den Tag gelegt hat, der nun gelobt, sich zu bessern und der ein paar Partygäste auf diese Insel einlädt. Ob er mit ihnen wirklich befreundet ist, ist unklar. Ein paar Frauen, ein paar Männer und dann geschieht in den Nächten Schreckliches den Frauen. Die Frauen aber können sich aus einem speziellen Grund, es geht da um eine Art Gift, an den nächsten Tag nicht erinnern. Wirklich das Zeug zu einer Idee hatte nur die Ausgangslage des Films. Nämlich dieser Milliardär, so sehen wir zu Beginn, legt öffentlich eine Beichte ab. Also in einer Fernsehsendung sagt, er habe sich falsch verhalten, er habe nun verstanden, wie er sich ändern muss und außerdem hat er sich in Therapie begeben. Solche öffentlichen Beichten kennen wir zuhauf und alle bekunden dann nun in Therapie zu gehen und zeigen dann damit, dass sie eigentlich jetzt schon geheilte Subjekte sind. Aber welch ein Subjekt entsteht eigentlich, wenn man sich dann einer solchen Therapie unterzieht? Beziehungsweise was verstehen diese Leute, die da öffentlich beichten, dann unter Heilung, unter Selbstfindung? Wenn man beispielsweise den wunderbaren Roman Heilung von Timon Kalkaleiter liest, dann haben wir es da auch mit einer Figur zu tun, die irgendein Unbehagen hat und dann immer weiter nachforscht und untersucht, was es dann sein könnte. In einer Klinik hilft man dieser Figur, aber es stellt sich sehr bald die Frage, was, wenn das innere Kind in mir ein Scheusal ist? Nun, damit könnte man also viel anfangen, aber nichts wird daraus gemacht, dass dieser Milliardär also eine Pseudoheilung nur durchmacht. Das wäre etwas, woran man ansetzen könnte. Stattdessen aber setzt man auf eine krude Plotkonstruktion. Diese Inselgäste, die Männlichen werden alle zu brutalen Tätern. Die Frauen sind am nächsten Tag arg ramponiert, haben aber alles vergessen. Also müssen sie herausfinden, was plötzlich in der Nacht geschehen ist. Nur wenige aber sind willens dazu. Das läuft irgendwie auf eine Allegorie hinaus. Es soll ums Vergessen, ums Vergeben gehen, wohl auch ums Patriarchat. Aber am Ende ist nichts damit gesagt. Blink Twice ist sicherlich im Zuge der MeToo-Fälle entstanden, auch im Zuge der Kritik am Patriarchat und der Filme, die jetzt eine weibliche Rache in den Mittelpunkt stellen. Aber dieser Film hat all dem nichts Neues hinzuzufügen. Er vermischt all das dann noch mit den Eat the Rich-Filmen, die wir jetzt auch zu Genüge gesehen haben, wie Knives Out oder Triangle of Sadness oder, um ein positives Beispiel zu nennen, The Menu. Das ist alles auch eine Pseudokapitalismuskritik. Denn das Problem am Kapitalismus ist ja nicht, dass es ein paar dekadente Milliardäre gibt. Gewiss sollte es keine Milliardäre geben und gewiss sind solche Figuren, wie sie hier im Film auftauchen, abscheulich. Aber es geht ja eher darum zu verstehen, wie das ganze System funktioniert. Sicherlich ist es so, dass sehr viel Geld Menschen auch gewisse Allmachtsfantasien verleiht und dann leben sie dies schamlos aus. Aber das Problem mit dem Kapitalismus ist ja, dass jene, die kein Kapital haben, also fast alle, gezwungen sind, die Arbeitskraft zu verkaufen. Dabei stehen jene, die Kapital haben, am längeren Hebel und sorgen dafür, dass die Mehrheit einen Großteil des Tages unfrei bleibt. Also wer Kapital hat, zum Beispiel, um die Produzenten zu nennen, Channing Tatum, Zoe Kravitz und einige weitere, hat die Macht über hunderte Filmteammitglieder, die, weil sie Geld verdienen müssen, an einem so hundsmiserablen Film mitarbeiten müssen. Wir haben es also mit einem ganz strukturellen, grundsätzlichen Problem zu tun. Und wenn man also einen kapitalismuskritischen Film machen möchte, dann kann man sich nicht nur darauf kaprizieren, dass reiche Leute ein bisschen durchgeknallt, dekadent oder dann wie in diesem Fall kriminell sind. Es ist sicherlich auch ein großes Problem in Hollywood, das es latent schon immer gab, das sich aber immer weiter verstärkt, dass die Nepo-Babys jetzt regieren. Also Kinder von schon sehr bekannten reichen Leuten. Das ist im Fall von Zoe Kravitz der Fall. Das ist aber auch zum Beispiel bei Oz Perkins, so dem Sohn von Anthony Perkins. Das führt nämlich dazu, dass diese Namen vielleicht ziehen und diese Leute verfügen über Netzwerke und können so schnell einen Film produzieren. Die Sache ist nur, es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass nur weil die Eltern in irgendeiner Weise talentiert waren, es die Kinder auch sind. Bei Sportlern kann man das ja zum Beispiel sehr gut nachvollziehen, dass es selten die Kinder von Sportlern sind, die dann auch genauso gute Fußballspieler oder Athleten werden oder noch bessere gar als die Eltern, sondern eher nicht. Das heißt, Talent vererbt sich ja nicht in dieser Weise. Was vererbt wird, sind vor allem Netzwerke, ist nicht nur das ökonomische Kapital, sondern auch das soziale Kapital. Und das sorgt dafür, dass in Hollywood immer mehr Leute sehr viel Macht haben und können Filme realisieren, die eigentlich gar nicht so prädestiniert dafür sind, wie sie glauben. Noch ärgerlicher als Blink Twice ist sicherlich der Film Long Legs, der einen riesigen Hype ausgelöst hat. Auch deshalb, weil Nicolas Cage diesen sehr durchgeknallten Killer spielt, Nicolas Cage den Film mitproduziert hat und man überall bei TikTok und sonst wo Challenges sehen kann. Wer hat sich am meisten gegruselt in diesem Film? Nun, gruselig ist da wenig hin und wieder. Wenn man etwas schreckhaft ist, wird man zusammenzucken, aber viel mehr geschieht da auch nicht. Wir sind zunächst in den 70er Jahren, sehen ein junges Mädchen, 9 Jahre alt, auf einem Hof. Sie geht draußen herum auf der Wiese und dann erscheint dort ein gruselig aussehender Mann, der sich Longlegs nennt, der eine ganz eigenartige Stimme hat, der ein vernarbtes Gesicht hat, das aber bunt geschminkt ist, irgendwo zwischen einem Clown und dem Joker aus Batman. Wir kennen solche Figuren aus Horrorfilmen, also sehen wir hier wieder eine. Dann springt der Film, aber es geschieht dem Mädchen nichts, in die 90er Jahre und eine FBI-Agentin namens Lee Harker untersucht eine Mordserie. Sie hat ein intuitives Gefühl, so scheint es. Vielleicht ist auch ein bisschen Metaphysik mit da drin. Jedenfalls kann sie sehr gut erkennen, wenn etwas nicht stimmt oder kann sehr gut auch Spuren nachvollziehen, die andere nicht so sehen. Sie hat auch ein mathematisches, logisches Talent, kann also den Algorithmus von Killern errechnen. Denn da ist eine ganz interessante Mordreihe bzw. Suizidreihe. Väter töten ihre Familie und bringen sich dann selbst um. Dahinter steckt aber ein Täter, der sich Longlegs nennt, der einen satanischen Code hinterlässt und der muss entschlüsselt werden. Die Ermittlungen führen dann mitunter in die Psychiatrie und sonst wohin. Das Schlimme an diesem Film ist schon, dass man in diesem Film fast niemanden sieht, der sich gewöhnlich gibt, sondern es sind alle Figuren, die dort auftauchen, furchtbar verschroben, schrullig, bizarr. Und wenn alle bizarr sind, dann ist am Ende auch nichts mehr bizarr, dann wird es sehr schnell langweilig. Long Legs wiederum ist so eine Versatzstückfigur aus Hannibal Lecter, aus Dr. Mabuse, aus dem Zodiac Killer, irgendetwas dazwischen. Er hinterlässt keine Spuren am Tatort und um das zu spoilern, um diesen Irrsinn auch gleich bloßzulegen, erfahren wir dann im Laufe des Films, dass Longlegs auch selbst gar nicht diese Morde verübt, sondern eine Frau instruiert, dies zu tun. Diese verkleidet sich wiederum als Nonne. Diese mordet dann auch nicht direkt, sondern bringt eine Puppe her, die eine Besessenheit bei den Familienmitgliedern auslöst und so weiter. Man möchte es gar nicht ausführen. Jedenfalls diese Plotkonstruktion muss man dann über sich ergehen lassen, um eigentlich nur abgeschmackte Bilder zu sehen. Und selbstredend hat all dies auch noch mit der Kindheit der ermittelnden FBI-Agentin Lee Harker zu tun. Nun, bei YouTube gibt es Videos zuhauf, die den Film vorgeben zu erklären. Eigentlich aber versteigen sich diese Videos alle in die Idiosynkrasien des Filmemachers und versuchen diese 1000 Grillen, die da in diesen Film reingesetzt wurden, wieder mit irgendwelchen anderen Bezügen sich zu erklären. Nur führt das Bezug zu Bezug zu Bezug setzen zu überhaupt nichts, denn hinter diesem Film steckt ja keine größere Idee, sondern man hat da einiges miteinander verkoppelt, was eigentlich nicht zusammengehört. Am Ende ist noch ein Film draus geworden, er läuft zumindest 100 Minuten durch, aber da gibt es in dem Sinne nichts zu erklären. Und da sind wir bei einem großen Missverständnis heute, wenn von Interpretationen geredet wird. Es geht bei einer Interpretation nicht nur darum, zu zeigen, woher irgendwas kommt. Dass beispielsweise dieser Killer auch ein bisschen angelehnt ist an ein Cover von einer Bob Dylan-Platte. Ja, das ist ja schön zu wissen. Die Frage ist nur, wohin führt das? Ist damit etwas über Bob Dylan gesagt? Sagt Bob Dylan uns etwas über den Film? Irgendwohin müsste das ja führen. Das sind aber alles solche Verweise, die da sind, und es sind Bildwelten, die aufgemacht werden, die wir kennen, weit über Zodiac und Schweigen der Lämmer und so weiter hinaus. Stephen King Bildwelten natürlich auch, die auftauchen. Nur es muss zu irgendetwas führen, das alles nur einmal in den Film hineinzugeben und dann am Ende wieder Interpretationen zu haben, die einem sagen, ja, das kommt daher, 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 führt ja zu überhaupt nichts. Ja, generell Clowns, die komisch vernarbt sind und sich eigenartig bewegen und komisch sprechen, sind gruselig. Nonnen, die ein bisschen durch die Gegend starksen und grimmig gucken, auch. Und dann soll auch noch der Teufel dahinter stecken. Ja, was ist das jetzt? Katholizismus oder ist das irgendwas ganz anderes? Was sehen wir hier? Es ist ein Film, der überhaupt sich keine Mühe gibt, eine größere Idee zu verfolgen, sondern nur Grillen. Es ist richtig, wenn wir über Filme reden oder generell, wenn wir über Kunst reden, dass wir es eigentlich mit einem Palimpsest immer zu tun haben. Es ist niemals so, dass es einen Nullpunkt in der Kunst gibt und dann beginnt etwas völlig Neues. Sondern natürlich beruhen auch die großen Meisterwerke schon auf etwas, was schon da war. Nehmen wir die Dramen von Shakespeare. Viele Plotteinfälle hatte Shakespeare gar nicht selbst, sondern er zog sie von anderen Autoren heran und verwandelte sie dann aber in etwas Neues und etwas Originelles. Und genau daran mangelt es ja all diesen Filmen. Schlussendlich ist es ja dann doch Regie und Drehbuch, diese beiden Faktoren sind wohl die entscheidendsten, die etwas wirklich Neues kreieren können, die eine Originalität auch in durchaus Bekanntes hineinbringen können. Das geschieht aber nicht, wenn man es einfach nur aufruft. Sicherlich ist ein Film wie Das Schweigen der Lämmer so ikonisch, weil es etwas Neues geschaffen hat, weil dieser Film etwas Neues geschaffen hat, wenngleich auch da Versatzstücke zu finden sind, die die Popkultur schon vorher produziert hatte. Aber es geht eben nicht nur darum, das Altbekannte zu mixen. Und wir sind gerade in einer Phase, wo nur noch gemixt wird und wo dann, um noch einmal auf die LLMs zu sprechen zu kommen, fabuliert wird. Assoziationsketten ohne Ende. Ja, der Serienmörder erinnert an einen Clown. Und wie stellt man sich jetzt so einen Serienmörder vor? Der haust in einem Keller. Und was macht der dort? Naja, der bastelt an Puppen. Und woher kommen die Haare von Puppen? Na, die kommen natürlich von realen Opfern. Wir können das auch immer weiter so selbst durchspielen. Nur es führt zu nichts. Es ist nicht originell. Es ist wahnsinnig blöde. Keine schlüssige Idee. Kein originelles Bild. Es ist unbefriedigendes Kino. Und weil, glaube ich, diese ausbleibende Befriedigung so groß ist, stürzen sich gerade so viele in eine Interpretationswut und wollen alle möglichen Easter Eggs herausfinden, in der Hoffnung, dass diese einzelnen Teile doch noch ein Gesamtbild ergeben mögen. Aber das tun sie nicht. Es bleibt nichts als ein Wirrwarr. Wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.